Bitte denkt daran, diese Folge enthält erneut sensible Themen wie sexuellen Missbrauch, familiäres Schweigen und psychische Langzeitfolgen. Wenn ihr euch gerade instabil fühlt, setzt euch selbst an erster Stelle. Ihr könnt jederzeit pausieren oder Hilfe aufsuchen. In der Beschreibung findest du Unterstützungsangebote und Hilfsstellen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hinter verschlossenen Türen von Crime Talk Podcast. Dies ist Teil 3 einer intensiven Reise durch Trauma, Missbrauch und Überleben. Heute geht es um das, was oft nicht ausgesprochen wird. Die unbequemen Fragen, die zwischendurch offen blieben. Was bleibt nach der Offenbarung? Was geschieht mit einer Seele, wenn Worte fehlen, Gerechtigkeit ausbleibt und die Welt einfach weitermacht? Also erstmal auch danke, dass du mal wieder bereit bist, dich dem Thema zu stellen, sage ich jetzt mal.
Ja,
Wir fangen mal
gerne.
mit ein paar offenen Fragen an. Wie war das familiäre Umfeld, in dem du aufgewachsen bist?
Boah. Also sehr getrennt, kann man sagen. Also es waren immer so Krüppchen, also aber nie eins. Also es gab ja die Seite von meinem Vater, die Seite von meiner Mutter und die zwei Seiten miteinander hatten eh nie so wirklich was miteinander zu tun. Und ja, also es waren immer so Grüppchen.
Okay. Gab es irgendwie klare Rangordnung in deiner Familie oder wer hatte das Sagen, offiziell und inoffiziell? Kann man das so sagen? Weißt du, kennst es ja, ne? Die Familien haben ja
Ich
meistens
glaube,
so.
das Sagen hatten beiderseits. Also von Mamas Seite und Papas Seite jeweils immer die Mütter.
Okay,
Also
ja.
meine Omas. Die sind doch schon sehr, ja. Ja, die, ja.
Dominant, okay.
Die führenden Kräfte. Genau, ja, genau, dominant.
Okay, und gab es irgendwie Warnzeichen, die andere hätten sehen können oder die du später als solche erkannt hast bezüglich auf deinen Onkel?
Also mein Opa, der hat immer was dagegen gehabt, wenn ich zu meinem Onkel gegangen bin. Also der war einfach, der wollte das nicht. Aus welchem Grund so genau, weiß ich nicht. Kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Ich weiß nur, dass es immer ein ziemliches Theater war, wenn er mitbekommen hat, dass ich da war. Also dann war immer irgendwie dicke Luft.
Okay. Wie war denn das Machtverhältnis zwischen dem Täter und den anderen Familienmitgliedern, also zwischen deinem Onkel und dem Rest der Familie?
Okay, Machtverhältnis, wie verstehe ich Machtverhältnis?
Ja, wie ist er aufgetreten? Hat man auf ihn gehört? Hat er eine hohe Position in deiner Familie gehabt, bevor Urteil war?
Nee, gar nicht. Mein Onkel war halt so, das war das letzte Kind von meiner Oma.
Ja.
Und das war halt so, ja, der hat halt die ganze Aufmerksamkeit bekommen. Meine Oma war total, ja, das war ihr Junge.
Okay.
Und die nächstbevorzugte war dann meine andere Tante. Ja, und meine Mutter war so die, ja, die hintere, ganz hintere, die alles halt so irgendwie mitmachen musste, ertragen musste auch irgendwie. Aber ja, mein Onkel, das war immer so, ja, ach Gott. Ach, dem muss geguckt werden, der hat ja auch nichts auf die Kette gekriegt. Ja, die mussten ja auch bei dem immer aufräumen. Bei dem war es halt auch wirklich nicht ordentlich. Und er hat auch sein Leben einfach nicht auf die Kette bekommen und er bekommt es auch bis heute noch nicht auf die Kette. Und das war immer so, ach, der Arme. Nach dem muss geguckt werden.
Verstehe.
Er ist hier so arm dran, ja. Aber jedes einzelne Gutachten hat gesagt, dass er eben ganz genau weiß, was er tut und seines Verstandes komplett da ist. Er kriegt einfach nichts auf die Kette und ist einfach ja,
Ja.
absoluter Unmensch. Und weiß genau, wie er es machen muss.
Ja. Hast du das Gefühl, dass es in deiner Familie schon vorher Trauma gab?
Ja,
Ja.
auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Was bedeutet für dich der Kreislauf des Schweigens und wie kann man ihn durchbrechen? Man ihn durchbrechen.
Ja, genau. Ich glaube, ich kann ihn gar nicht durchsprechen, weil die es einfach nicht verstehen. Die werden es einfach nicht verstehen, egal wie sehr sich das auch schon äußert. Ich meine, ich bin schon so oft zusammengebrochen, habe schon so katastrophale Verhaltensweisen gezeigt, die danach schreien und habe es auch schon selber versucht, irgendwie mit Worten oder auch wenn in meiner Gegenwart darüber über den gesprochen wird oder so, dass ich auch klar gesagt habe, ey, in meiner Gegenwart möchte ich diesen Namen nicht hören und will auch nichts, keinerlei Information von irgendwas haben. Und ja, dann werde ich halt schockiert angeguckt oder noch gefragt, warum soll man jetzt nicht den Namen erwähnen so? Also wie soll ich da irgendwas durchsprechen, wenn da nicht einer ansatzweise mal versteht, was halt los ist?
Ja, verständlich, gebe ich dir vollkommen recht.
Ja.
Aber gibt es etwas, das du bewusst anders machen möchtest für dich oder kommende Generationen? Also dein
Also,
Sohn gegenüber auch,
mein
ne?
Sohn auf jeden Fall offen sprechen, dass er keine Angst hat vor irgendwas und ihm auch gleich von Anfang, also was heißt von Anfang an, wenn er halt, ich weiß noch nicht, kann jetzt noch nicht sagen, ab wann er so weit ist, dass er diese Zusammenhänge versteht, aber ich werde ihm ganz früh sagen, dass auch jemandem von unserem Kreis, in dem wir uns sicher fühlen, seine Grenzen überschreiten kann. Und dass das nicht in Ordnung ist, dass er, weil ich konnte es damals auch nicht auseinanderhalten. Ich habe gedacht, da ist jemand, der passt auf mich auf. Und ich möchte ihm, ich war auch am Anfang unsicher, wie mache ich es? Sage ich meinem Kind, was mir passiert ist? Sage ich meinem Kind nicht, was passiert ist? Aber wir müssen darüber sprechen. Wenn ich es nicht sage, dann unterdrücke ich es ja genauso. Ja, also ich möchte, dass er da,
Genau, dann schweigst du
es ist
genauso.
ein Thema, worüber gesprochen werden muss und worüber nicht geschwiegen wird. So, also ich habe da wirklich so viel offenes Reden, ist ganz wichtig. So unangenehm, wie das auch ist, aber es ist definitiv besser und angenehmer. Wir reden vorher drüber, wir klären die Kinder vorher auf, egal ob es jetzt mein Kind ist oder jedes andere Kind da draußen. Eigentlich müsste sowas schon im Kindergarten eingeführt werden. So eine Stunde, wie später in der Grundschule der Sachunterricht oder so, es ist unangenehm. Und ja, natürlich denkt man sich dann, oh Gott, was erzählen die den Kindern? Aber es ist doch wichtig. Es ist doch wichtig, dass sie wissen, okay, wenn ich, ja.
Und auch das kann man pädagogisch
Genau.
wertvoll in dem Alter vermitteln, auf einer bestimmten,
Genau,
ne,
ja.
jede Altersstufe gerecht halten, ne?
Genau,
Und
ja.
was würdest du den Menschen sagen, die Missbrauch in ihrer Familie ahnen, aber nichts tun?
Da auf jeden Fall sagen. Und auch nicht diese Scheu. Und auch wenn man, wenn es jetzt, weiß ich nicht, die Tante vermutet oder die Oma vermutet, irgendjemand von der Familie vermutet und geht dann zum Elternteil und sagt, hier, ich habe die und die Befürchtung und die Eltern reagieren nicht, dann würde ich zur Polizei gehen. Ich würde trotzdem mit meiner Vermutung zur Polizei gehen, weil so eine Vermutung entsteht ja nicht einfach so. Und lieber lasse ich einmal mehr drüber gucken, wie, als dass ich dann 20 Jahre später den Salat habe. Und hätte 10 Jahre davon oder wie auch immer, 20 Jahre oder wie auch immer, so viel einfach hätte verhindern können.
Ja, bei
Ja.
der Verhaftung deines Onkels wurdest du von deiner Mutter in der Schule angerufen.
Ja.
Wie hat sie es erfahren, dass du missbraucht wurdest von ihrem Bruder? Und wie hat sie am Telefon auf dich gewirkt?
Also, sie hat, soweit ich mich erinnere, meine Oma hat sie angerufen. Total aufgelöst,
Ja.
weil es war ja der arme Junge. Oh Gott, jetzt sitzt er im Knast. Meine Oma war auch total hilflos. Sie wusste ja auch, denke ich mal, nicht, was abgeht. Ich habe mit meiner Oma, also ich habe keine Erinnerung, dass ich irgendwie zu der Zeit irgendwann mal irgendwie mit der da irgendwie gesprochen habe. Also auf jeden Fall, und meine Mutter, die war am Telefon auch ziemlich besorgt und aufgeregt.
Ja.
Das weiß ich noch. Sie hat ja auch direkt gefragt, ob die Polizei an der Schule sei. Und hat dann auch gesagt, dass sie mich direkt nach der Schule, nach dem Schulschluss sofort abholt. Und ja, so war es
Ja.
dann auch gewesen. Und ich konnte aber auch gar nicht lang telefonieren, weil mir die Lehrer hinterher waren. Handy war ja nicht erlaubt an der Schule.
Auch nicht in der
Und
Pause, ne?
nee, gar
Okay.
nicht. Wir
Okay.
durften kein Handy haben. Ja. Und ja.
Okay.
Das war voll der Trubel. Ich bin nämlich mit dem Handy rausgerannt. Und die hat angefangen zu sprechen. Demnach bin ich natürlich auch weiter weg von den Lehrern, aber der Lehrer oder die Lehrerin ist mir hinterher. Und das war total die hektische Situation.
Aber hat sie dich eigentlich nur angerufen, um dir zu sagen, dass sie dich abholt, weil eigentlich ein Onkel dich abgeholt hätte nach der Schule? Oder wieso hat sie dich
Nee,
angerufen?
um mich zu fragen, ob die Polizei in der Schule ist. Und
Also wusste sie zu der Zeit, kurz nach der Verhaftung schon, was der Vorwurf war?
das wusste schon direkt auch, dass es um mich geht, ja.
Okay.
Und mir wurde damals dann so gesagt, dass die Polizei wohl gleich drauf gekommen ist, weil die, als die bei meinem Onkel rein sind, Im Flur hat er so eine Wand gehabt und da waren Bilder von mir.
Okay.
Und die haben die gesehen und konnten gleich zuordnen von den Bildern aus, was die halt im Internet und alles gefunden haben, dass ich das bin.
Eins und eins zusammengezählt dann.
Genau, ja.
Wie hat sich sein Verhalten von deinem Onkel dir gegenüber verändert, wenn andere Menschen dabei waren? Familie?
Gott, ich kann mich sogar eigentlich gar nicht. Der war eigentlich alles so wie sonst, nur dass wir halt keine sexuellen Sachen gemacht haben und ich angezogen war.
Okay.
Aber es waren auch so manchmal schon Momente. Ich habe zum Beispiel, das weiß ich auch noch genau, ich war mal mit meinem Onkel bei mir zu Hause im Garten gewesen und habe die Polizei angerufen.
Du hast die
Ich weiß aber
Polizei.
nicht mal warum. Ich weiß nur, dass ich die Polizei angerufen habe und mein Onkel alles aus dem Gesicht gefallen ist, weil ich die Polizei angerufen habe. Ich weiß aber nicht mal warum. Ich habe dann auch einfach wieder aufgelegt. Ich habe auf jeden
Okay.
Fall die Polizei angerufen. Oder ja, genau, so Sachen. Ich denke
Okay.
mal, das war, wer, also ein Kind macht das ja, ein Kind ruft ja nicht einfach so bei der Polizei an.
Es war wahrscheinlich
Das wird
so.
wahrscheinlich unterbewusst auch schon
Ja.
bestimmt irgendein Hilfeschrei gewesen sein, mit Sicherheit.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Ja.
Welche Rolle hattest du selbst in der Familie? Zum Beispiel, keine Ahnung, stilles Kind, verantwortungsvolle, schwarzes Schaf,
Problemkind,
Problemkind.
schwarzes Schaf, Problemkind. Also ich war immer irgendwie
Schon immer
so die
auch.
Außenseiterin. So irgendwie, ich weiß auch nicht, ich habe mich halt auch immer komisch verhalten. So, das ging halt schon früh los. Wir waren mit der Familie von meinem Vater, waren wir, also meine Oma ist mit uns ganzen Enkelchen und mit meinen Tanten, also die waren ja alle, die sind ja alles, sind ja alles Familien, die noch zusammen sind mit Mutter, Vater, Kind und so. Und ich war das Scheidungskind, ich bin nur mit meinem Papa da gewesen. So, und das war schon mal so irgendwie das Erste, was ich halt immer zu spüren bekommen habe. So, ich bin das Scheidungskind. So. Dann, dass wir da immer hin. Ach so, ja, genau, dass ich da auch schon immer so verhaltensauffällig war. Ich habe nämlich zum Beispiel meinen Cousinen, also meine eigenen Cousine, habe ich dann irgendwann angefangen, den Gameboy zu klauen und habe den bei mir im Schrank versteckt. Natürlich haben sie den bei mir im Schrank gefunden, ist ja klar, wo hätte ich, also. War ja
In
klar.
welchem Alter war
So,
das?
da war dann mal im Skiurlaub, also muss ich so 8, 9 gewesen sein, so in dem Zeitraum.
Ja.
So, dann habe ich auch meine anderen Cousine, das war nicht im Skiurlaub, der habe ich aber auch damals ihr Diddle-Mäppchen geklaut. Also ich habe dann immer so Sachen gestiepelt, obwohl ich eigentlich auch wusste, das kommt raus. Aber ich denke, ich wollte einfach das sehen, erregen, was die haben. Ich wollte auch so gesehen werden. Es ging mir nicht um den Gameboy, es ging mir auch nicht um das Diddle-Möppchen, sondern es ging mir einfach darum, ja,
Ja, verstehe.
so gesehen zu werden wie die anderen. Und ich war immer, ja, die sich halt komisch verhält. Ich war auch immer so frühreif. Ich bin dann auch mit 7 schon, hatte ich schon den blauen Lidstrich gehabt und so und habe mich halt immer irgendwie anders verhalten. Und ja, es war halt unangenehm, nicht schön, habe mich nicht so verhalten, wie sich ein Kind halt eigentlich verhalten soll. Und das wollten sie halt irgendwie scheinbar nicht so oder keine Ahnung. Ja, und dann in der Jugend habe ich mich erst recht nicht mehr so verhalten, wie sich ein jugendliches Mädchen verhalten soll. Da habe ich ja alle Grenzen gebrochen. So, und dann, ja, war ich erst recht das Problemkind. Also, ja.
Ja.
Das hat sich dann erst irgendwie so. Ach, hat sich das Wort jemals? Es hat sich so in manchen Seiten so ein bisschen geändert, dass ich anders gesehen werde.
Ja.
Aber ich glaube, für viele bin ich immer noch das verhaltensauffällige Biest von früher, dass es sich einfach mittlerweile ein bisschen geändert und gefangen hat.
Stigmata ist geblieben, okay.
Ja.
Glaubst du, erstmal bezogen auf deinen Onkel, dass der Missbrauch bei dir eine Ausnahme war? Oder meinst du oder weißt du es auch vielleicht durch den Mittäter oder dass er vielleicht noch andere Kinder?
Also ob da andere Kinder dabei waren, das weiß ich
Weißt du
nicht.
nicht?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass, wie gesagt, durch diese Kinderpornografie, da ist ja parallel noch einer hochgenommen worden. Also das muss wohl irgendwie was Größeres gewesen sein. Also
Netz.
sein Computer war halt ja auch einfach komplett voll.
Netzwerk. Okay.
Genau, das war ja wirklich, also
Also es war auf alle Fälle ein
ja.
Ausdruck eines größeren Problems, definitiv. War kein
Genau, ja, also es war
Einzelfall.
keine einmalige Sache
Okay.
so,
Und bezogen auf
sondern
den.
das ist schon wirklich eine richtige
Ja.
Persönlichkeit so.
Und bezogen auf die Gruppen Massenvergewaltigung, meinst du, die Täter haben das nur einmal gemacht? Bei dir?
Ich glaube schon.
Okay.
Das glaube ich irgendwie schon. Vielleicht bin ich auch einfach zu naiv. Aber ich glaube, die haben das einfach ausgenutzt, besoffen, willenlos, völlig außer Kontrolle. Wobei ich mir halt immer noch denke, wie widerlich halt einfach. Wie kann man? Warum? Warum bringt man nicht einfach nach Hause? Noch nicht mal, wenn ich, also es ist doch, und dann auch noch in dem Alter. Ich, also
Ja.
es ist wirklich was, es ist unbegreiflich. Ja, aber da denke ich, das war eine einmalige Sache. Wie gesagt, einfach dieses Ausnutzen und ich weiß auch nicht, ja, dieses einfach die absolute Gelegenheit, jemanden komplett in den Dreck zu ziehen, so.
Ja. Gibt es denn bestimmte Berührungen, Gerüche oder Situationen, egal ob das auf deinen Onkel oder auf der Gruppenvergewaltigung basiert, die dich heute noch körperlich triggern bzw. Panik auslösen?
Also ich weiß nicht warum, wo ich ganz doll Panik bekomme, ist, wenn ich ein Geräusch nicht zuordnen kann. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil ich eigentlich überlege mal, ich hatte ja doch nie so, also ich kann mich an nichts erinnern, wo das jetzt präsent gewesen wäre, aber das ist auf jeden Fall immer der Endgegner, wenn irgendwo, wenn ich ein Geräusch nicht zuordnen kann,
Nun
dann
ja,
kriege ich
okay.
komplett die Panik und dann kann ich mich auch nicht mehr von dem Fleck wegbewegen, bei dem ich gerade bin. So, und dann Panik kriege ich noch, wenn ich denke, dass ich körperlich irgendwas habe. So, wenn ich irgendwo ein Stechen kriege oder so, dann kriege ich Panik, weil ich dann denke, ich muss sterben sofort. Das erkläre ich mir einfach mit dem Zusammenhang, weil ich halt einmal fest geglaubt habe, ich überlebe das jetzt nicht mehr. So, und ich glaube, seitdem habe ich einfach so viel Angst, dass ich sterben muss, obwohl ich halt nicht sterben will. Dass mich jetzt was anderes halt einfach tötet. Jetzt bin es nicht mal, ist es nicht mal mein Inneres, sondern jetzt kommt irgendwas Körperliches, was mich gleich umbringt.
Okay.
So, das ist das Einzige, wie ich es mir irgendwie erklären kann. Und ansonsten, so Panik bei Gerüchen. Ja, es gibt schon den einen oder anderen Geruch, der mir dann irgendwie komisch aufstößt, aber das löst bei mir keine Panik aus. Oder auch Berührung. Also jetzt bei meinem Mann habe ich. Also eigentlich berührt mich auch nur mein Mann oder mein Kind, so in die habe ich vollstes Vertrauen. Wenn mich jemand vielleicht unbewusst berührt, wenn ich irgendwo bin und es kommt einer von hinten, das wäre vielleicht dann auch schon eine andere Situation, aber das passiert mir halt nicht. Also, ja.
Zum Glück, ja.
Genau, ja. Und
Ja.
ansonsten, ja, wie gesagt, dann, ja, Gerüche, so. Wenn,
Ja.
dann sind es wirklich Geräusche.
Okay.
Und was mich auch ganz stark in Ruhe versetzt, wenn die Tonlage laut wird.
Okay.
Und einfach, wenn, egal ob das jetzt aus Euphorie heraus ist, also positiv oder negativ, aber wenn einfach so ein gewisser Pegel
Geräuschpegel.
von der Stimme, genau, dann das macht mich auch wahnsinnig. So, obwohl ich damit früher nie ein Problem hatte. Ne? Also.
Da ist der
Ja, das geht
Geräuschpegel ist
schon,
sehr
aber
hoch.
wenn das dann halt zu viel wird und auch gerade in Momenten, wo ich halt überreizt bin, so wenn ich eh halt schon zu viel habe und wenn dann noch so ein, wenn dann einfach keine Ruhe einkehrt, das ist dann, weil ich dann halt einfach zu überlastet, zu überreizt bin.
Verstehe.
Aber warum? Ich verstehe das überhaupt
Das sind
nicht.
Triggerpunkte.
Aber warum?
Das ist
Aber was triggert das? Was
verankert.
ist?
Wahrscheinlich hattest du immer, wenn irgendwelche andere Geräusche kamen, die du nicht zu der Zeit nicht
Oder
identifizieren konntest, oder.
vielleicht, weil wir nie was sagen sollten und dann in dem Moment der Ruhe, wenn dann irgendwo was war, dass man gedacht hat,
Kommt vielleicht was jetzt, ja. Kann sein.
krass,
Man
also das
weiß
würde mich
nicht.
wirklich mal interessieren, wo da der Ursprung hängt, wirklich, weil ja.
Okay. Gibt es denn heute noch Anteile in dir, die dem Täter gegenüber vielleicht loyal oder abhängig wirken?
Ja, auf jeden Fall. Vor kurzem ist ja meine Oma gestorben und da war auch tatsächlich, ich habe abends da gesessen und dachte mir so, Also hat er mir dann auf einmal leid getan, ne? Weil ich mir dachte, so, jetzt hat er keinen mehr. Jetzt ist er komplett auf sich alleine. Und das Schlimme ist, dass ich weiß, dass diese Gedanken absolut nicht berechtigt sind, so, aber das ist halt so diese Ambivalenz, die da halt herrscht, ne? Weil ich denke mir auch immer, also das Schlimme ist, der hat das, hat mich ja nicht gefesselt und das auf mich hineingeprügelt, sondern er hat das halt auch so eine spielerische und liebevolle Art gemacht, dass es für mich immer der Onkel war, der, also so, ich habe den halt echt immer gern gehabt. Ich war da wirklich gern dort gewesen. Es hört sich so, also das ist wirklich so scheiße. Weißt du, weil eigentlich so, aber etwas, der, und das macht es so schwierig, das zu verstehen. So, dass das halt eigentlich alles gar nicht sein durfte, aber dort ging es dir doch immer gut und auf einmal merkst du mal, wie dich das auseinanderreißt. Ja, und auf jeden Fall, ja, habe ich dann
Verstehe.
diese zweierlei Gefühle so auf der, also natürlich habe ich keine positiven Gefühle, also eigentlich habe ich so gar keine Gefühle, aber wenn dann natürlich unfassbare Wut, ich habe auch so oft Momente, wo ich mir denke, boah, ich fahre da jetzt hin, ich finde die Adresse irgendwie raus und dann flippe ich komplett aus oder ja. Aber dann gibt es halt auch wieder die Momente, wo ich mir denke, auch der Arme. Ja, aber es kommt auch selten vor. Es war jetzt dadurch, dass die Oma halt gestorben ist, das dann mal wieder so ein Punkt. Aber sonst denke ich das eigentlich auch nicht so.
Okay.
Ja, aber es gibt.
Die Momente, ja.
Genau.
Wie hat denn die öffentliche oder hat die öffentliche Aufarbeitung, egal ob zum Beispiel durch Polizei, Gericht, Medien, dich zusätzlich retraumatisiert?
Ja, auf jeden Fall, weil, also bei der Polizei war es ja sowieso, also ich weiß ja auch gar nicht mehr so viel, aber ich weiß, dass das, also das war so eine kalte Atmosphäre gewesen, so, also so überhaupt auch kein irgendwie mal ein Vorgespräch, so Kind, so und so ist es jetzt, oder dass jemand an meiner Seite war oder so, nee, da saß Mann und Frau vor mir in so einem alten Büro. Ich weiß nicht, manchmal denke ich mir so, ob das überhaupt alles so. Vielleicht sind wir auch einfach nur in so ein Nebenzimmer schwupp rein, ohne dass es jemand mitbekommen hat und haben da eine Aussage gemacht, aber irgendwie doch nicht so. Weil es war wirklich komisch gewesen. Es war einfach so danach auch dieses Raus, dieser Handdruck und so Tschüss. So ohne irgendeine Begleitung, ohne irgendwas, ohne eine Aufklärung. Man muss doch dann ein Kind an die Hand gehen und sagen, was das für ein Schock ist.
Ja.
Gerade dann, wenn man da immer gewesen ist und eigentlich doch nie was gewesen ist. Wir sind dann rausgelaufen. Meine Oma war damals dann da bei dieser Polizeiaussage, war meine Oma dabei gewesen. Und als wir rausgelaufen sind, ist meine Oma hinter uns gelaufen und hat mich dann, während ich vor ihr gelaufen bin, hat sie meinen Namen gerufen. Dann habe ich mich zu ihr umgedreht und dann hat sie mich gefragt, ob er mich vergewaltigt hat. Und dann habe ich zu ihr Nein gesagt, weil ich, sie hat halt so Tränen in den Augen gehabt und so. Und ich war so verunsichert gewesen davon, ja, dass ich dieser Frau das nicht ins Gesicht sagen konnte, obwohl ich drinnen gerade was ganz anderes von mir gesagt habe.
Ja, glaube ich, ja. Das ist, wie du sagst, manchmal die Ambivalenz, ne, die,
Ja.
ja, die es da vorherrscht.
Vor allem, ich hatte halt auch so, weiß nicht, so dieses Gefühl, ich muss die jetzt auch irgendwie beschützen, weil es alles so schlimm ist. Alle brechen um mich herum zusammen.
Ja.
Alles ist auf einmal schlimm, der sitzt jetzt im Knast, du hast nie was gesagt und so weiter. Das war alles so.
Ja.
Ja, und niemand irgendwo und auch bei Gericht nicht. Bei Gericht war genauso. Ich war beim Gericht, das war eine öffentliche Sitzung damals gewesen. Das fand ich auch irgendwie total.
War öffentlich, also war auch die Presse und
Ja,
so
war
da.
öffentlich. Ich kann mich da nicht mal wirklich dran erinnern. Ich weiß nur genau, wie ich da reingelaufen bin. Da war so eine Scheibe gewesen, gegen die bin ich fast gelaufen, weil ich so aufgeregt war und habe diese Scheibe halt auch überhaupt gar nicht gesehen. Und habe dann da noch irgendwie so ein bisschen den Kasper gemacht wegen dieser Scheibe und habe halt auch den Ernst der Lage überhaupt gar nicht verstanden. Und dann bin ich nur kurz vorne gesessen und ich wurde auch nicht viel gefragt. Ich musste wirklich nur so zwei, drei Sätze sagen und das war's. Und dann, ich weiß gar nicht, ob das direkt im Anschluss war. Doch, es muss ja im Anschluss gewesen sein, weil irgendwann kam dann, ob mein Onkel noch irgendwas zu sagen hat. Und da kam dieses Zerbrochene, es tut mir leid. Ich will nur sagen, dass es mir leid tut. Ich vergesse das nie, ey. Und das war's gewesen. Und dann nochmal die Verurteilung, wie das Urteil vorgelesen ist. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
Hast du schon
An
mal
diese Situation. Ich habe da wirklich nur so diese kurzen Fetzen. im Kopf. Ich weiß noch, dass mein Opa vorne also vor dem Gerichtssaal noch dann einen Aufstand gemacht hat, von wegen, weil er es ja immer gesagt hat. Das war halt natürlich für mich auch, meiner Mutter gegenüber. Meine Mutter saß ja auch da dann mit
Ja.
zusammengezuckten Schultern. Der Opa fängt an, macht da irgendeine Szene. Das waren halt alles so Situationen und ich stand immer irgendwie nur so nebendran und habe das beobachtet, aber keiner hatte mal irgendwie gesagt, und wie geht's dir? Wie fühlst du dich eigentlich gerade? Und
Ja.
heute kann es keinem Mensch sagen, wie ich mich fühle, weil ich alles immer nur weggeschoben habe.
Ja.
Das
Schlimm.
ist total krass.
Fühlst du dich manchmal innerlich gespalten, als hättest du verschiedene Ichs, die gegensätzlich fühlen oder reagieren?
Ja, auf jeden Fall. Weil, also ich habe ja schon diesen Blick, dass ich weiß, ich mache es gut und ich bin stark und ich bin toll. Und gleichzeitig habe ich diesen absoluten Hass gegen mich und denke mir, nee, bist nichts wert, du bist falsch, du sollst nicht geliebt werden. Also ich habe mehr negative Blicke auch auf mich. Also ja, und ich habe auch immer so generell oft das Gefühl, immer anders zu sein. Also je nachdem, wo ich bin, halt in so eine andere Maske einzutauchen.
Verstehe.
Ich weiß dann halt nie, ob das so zu gespalten gehört oder ob das einfach halt eine normale Reaktion ist, so. Wobei diese Spalten ja auch eine normale Reaktion ist, so. Also es ist auch schwierig, immer das Ganze so auch zu verstehen.
Klar.
Ja.
Wie gesagt, ein Traumata ist ja schon in jungen Jahren, ne,
Ja, genau.
mit
Es geht
drei.
ja eigentlich auch gar nicht anders, ohne dass man auch, weil ich halt auch diese ganzen Erinnerungslücken und so, das ist ja auch ein Abspalten.
Ja. Wann hast du angefangen, dich selbst zu verletzen? Und weißt du noch, was der Auslöser dafür war?
Also, ich habe mich mit 13, 14 ziemlich viel geritzt damals. Ja, das war so eine Phase, das habe ich gemacht, dann habe ich wieder aufgehört. Ich denke, das war einfach, damit mich jemand sieht. So, das habe ich dann aber wieder gelassen, weil ich gemerkt habe, so, es bringt mir auch nichts. Also,
Also
tut halt
das.
einfach weh. Und ja, genau. Und dann kam letztendlich nochmal so dieses selbstverletzende Verhalten. Also, ja, doch, selbstverletzender ist dann, als mein Umbruch kam, also mein psychischer Zusammenbruch. Ich sage jetzt so einfach immer mein Umbruch. Als ich halt umgebrochen bin, zusammengebrochen bin, da habe ich unwahrscheinlich viel angefangen aufzukratzen. Also ich habe mir die ganze Haut aufgekratzt, es hat mein ganzes Gesicht, meine Arme, alles war entzündet, mein Rücken, meine Schultern, alles. So, weil das halt für mich einfach das erstens die erste Möglichkeit war, mich zu spüren und aber es ist, glaube ich, auch einfach dieses Ventil für den Druck in dem Moment, wenn du mit dir selber nicht klarkommst, weil ich habe es heute teilweise immer noch, wenn ich halt einfach mit was, für mich was massiv von innen, wenn ich aufgeregt bin, auch wenn ich zum Arzt fahre oder so, und dann sitze ich davor und bin wieder so aufgeregt, weil ich jetzt gleich wieder so viel sagen muss und wahrscheinlich die Hälfte wieder vergesse und so verpeilt bin, dann geht es auch los. Dann fange ich wieder an zu kratzen und kratz hier und kratz da und kratz dann halt so lang, bis es halt wirklich anfängt zu bluten.
Okay.
Ja. Aber ich will das eigentlich nicht. Aber das ist dann so.
Es
Ja.
eher ein Ausdruck von Schmerz, Kontrolle oder etwas anderes?
Ich glaube, das ist der Versuch, Kontrolle zu behalten.
In welchen Momenten ist der Drang am stärksten?
Ja, wenn mich innerlich halt was in die Enge, wenn ich nervös bin, wenn ich unruhig bin, wenn mich auch wenn ich wo nicht weiterkomme, wenn ich halt irgendwie unangenehme Situationen habe, unangenehme Gespräche, wenn ich wieder nicht gehört werde oder dumme Kommentare bekomme, so, dann macht mich das auch unruhig. Oder wenn ich, ja, so, wenn ich einfach nicht weiß, so wie jetzt, dann komme ich in dieses Kratzen rein.
Okay, und was hilft dir dann aus dieser Spirale herauszukommen oder ist sie dann einfach da und kommst dann?
Also ganz ehrlich,
Ja.
von alleine komme ich da meistens nicht raus, aber ich habe meistens jemanden, der mich rausholt, der Django,
Okay.
also mein Hund, der hat, also es ist wirklich krass, als ich meinen Umbruch hatte, da bin ich halt dafür auch immer ins Bad gegangen, um einfach genau zu sehen, wo kann ich mich jetzt am besten kratzen, wo habe ich Möglichkeiten und dann kam er mir immer hinterher, gedackelt und ja. hat aufmerksam gemacht, so, hallo,
Die
komm jetzt raus, ich merke.
Wunden geleckt, ne? So, so,
Genau, ja. Total krass. Und so ist es heute immer noch.
Ja, du hast mal
Oder
als.
anders komme ich da nicht wirklich raus, außer ich merke dann so, ich
Okay.
habe so, weiß ich nicht, es fliegt dann auf einmal das Fenster zu oder so, dass ich mich dann erschrecke und dann merke ich, ach.
Du hast mal erzählt, dass du, dass Perfektion ein großes Thema für dich war oder auch ist.
Ist, ja.
Woher kommt dieser Druck?
Puh, das ist eine gute Frage. Woher kommt dieser Druck? Um vielleicht weniger auffällig zu sein, um einfach, dass alles geregelt ist. Ich glaube, ich habe auch so ein Bedürfnis, dass halt das alles unter Kontrolle ist, dass alles im Rahmen ist, dass alles einfach, dass nichts ins Chaos gerät, weil in mir drin schon genug Chaos ist. Deswegen muss außen muss alles perfekt sein.
Ja. Hattest du
Ja.
mal Phasen, an denen du geglaubt hast, oder hast du Phasen, an denen du auch wirklich gut genug bist? Oder ist es nie der Fall?
Nee, nee.
Gibt es keine einzige Phase?
Nee,
Oder?
nee, gibt's wirklich nicht. Gibt's nicht. Gibt's einfach. Doch! Eine Phase gibt's. Ich habe mein Kind zur Welt gebracht, ohne PDA und alles. Da habe ich gesagt, super, krass, weil ich wollte unbedingt ohne irgendwas natürlich gebären. So, und da habe ich schon gedacht, also das ist schon wirklich eine super Leistung. Doch, das muss ich sagen. Aber ansonsten
Hast du das Gefühl nicht, dass
ich
du
kann das
gut.
einfach nicht sagen, weil ich einfach, ich weiß, dass ich schon viel gemacht habe. Ich habe dafür, dass ich viel erlebt habe, habe ich auch schon vieles auch gut auf die Beine gestellt und so, aber ich kann nicht sagen, ich bin stolz auf mich oder habe ich gut gemacht. Geht nicht. Meine Therapeutin sagt auch immer zu mir, dass ich alles gut mache, soweit bis jetzt. Und wenn ich mal gucke, wo ich vor ein paar Jahren noch war, wo ich jetzt bin, ich weiß das schon so, aber ich kann nicht sagen, gut gemacht. Also so das Gefühl bleibt
Das
aus.
Gefühl setzt es nicht um
Nee,
ins
nee,
okay.
gar nicht.
Viele
Ich
überleben.
kann nur das Gefühl, dass ich was schlecht gemacht habe, dass ich nichts bin, dass ich nichts wert bin, dass ich nichts kann, dass ich nicht sein soll. Dieses Gefühl habe ich immer.
Viele Überlebende erleben das Trauma immer wieder innerlich, ne? In Form von Flashbacks, Gedanken. Wie sieht es am häufigsten bei dir aus?
Also ich habe das innerlich überwiegend. Also körperliches Wiedererleben hatte ich nur bei meinem Umbruch, wie gesagt, einmal und habe das jetzt seit ein paar Wochen eins, zwei, dreimal vermehrt wieder gehabt.
Ja.
Und ich dachte eigentlich nach meinem Umbruch, dass es nicht mehr kommt, weil ich das halt auch dann nie mehr hatte. Und jetzt, wie gesagt, vor 2, 3 Wochen, als es da wieder war, ich habe da halt abends im Bett drüber nachgedacht, wie kann das alles sein? Ich habe wieder drüber nachgedacht und versucht, mir zu erklären, wie das alles immer alles gewesen sein sollte und habe mich dann halt irgendwie vom Kopf her so da reingesteigert, dass ich dann wieder gespürt habe. So, und da war ich dann auch so kurz, so, ja, krass, weil ich eigentlich dachte, das kommt nicht mehr, ich hätte das überwunden. So, aber dieses innerliche Gefühlswiedererleben, das habe ich viel oft, sehr oft. Einfach weil so ich in so viele Situationen komme, wo ich mich einfach wieder so ausgeliefert fühle, nicht gehört fühle und
Du bist irgendwann nicht mehr zur Schule gegangen, hattest du mir erzählt.
ja.
Was war da los?
Ja, ich wollte halt einfach nicht mehr in die Schule gehen. Also erstens habe ich mich in der Schule ohnehin nie wohl gefühlt, weil
Ab welcher Klasse
ich.
hat es angefangen?
Ich wollte auch nie in den Kindergarten. Ich wollte nie in den
Okay.
Kindergarten, ich wollte nie in die Schule. Ich wollte eigentlich immer lieber zu Hause bleiben. Ich habe es einfach gehasst. Und ja, ich habe mich da einfach immer wohl unwohl gefühlt und ich habe auch nie wirklich Anschluss gefunden. So. Und dann so wirklich gar nicht mehr in die Schule wollte ich dann halt so ab der 6., 7. Klasse, als das dann halt alles mit Fasnacht war, mit meiner Jugend und ja, dann die ganzen Videos oder Videos da entstanden ist und dann die Lieder noch über mich rumgegangen sind und mir sowieso
Da kommen wir jetzt drauf.
ziemlich
Was
viele
war
auch,
das?
ja.
Was war das mit diesem Musikdiss? Magst du mal erzählen, was da passiert ist und wie du dich dabei gefühlt hattest in dem Moment, als du davon erfahren hast?
Ja, es ging halt einfach um alles das, was ich mache, was ich gemacht habe, wie ich halt rumgeflogen bin, dass ich halt einfach leicht zu haben bin und absolut keine Ehre und keinen Stolz habe. Also halt so richtig demütigend. Ja, halt einfach total demütigend, weil der halt einfach sehr ja auch an der ganzen Schule rumgegangen und jeder, weil das Schlimme ist, dass es an sich kein schlechter Track war. Aber was da halt,
Über dich
also
gesagt worden
es,
ist.
genau, es hat halt mich komplett entblößt und gedemütigt, halt aber auch auf eine Art und Weise, wie ich es halt einfach gar nicht wollte. So, ja.
Wie sehr
Und
hatte
ich
ich,
wurde.
ja, wie sehr hatte ich denn Mobbing dein Sicherheitsgefühl zerstört?
Ja, komplett. Ich kann auch heute zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin, wenn ich in irgendwelchen Menschenmengen bin oder so, dann, ich kann nicht alleine da durchlaufen. Oder ich kann auch nicht alleine eher auf irgendeinen Platz kommen. So, wenn ich irgendwo, sagen wir jetzt mal, einen Fußballplatz zum Beispiel, wenn da alle sind und stehen da und spielen da, dann könnte ich da niemals alleine hinlaufen, weil ich da jetzt alleine hinkomme und keine Ahnung habe, wie alle auf mich reagieren. Und ja. Ja, und auch da denke ich halt auch immer einfach, ich bin nichts wert, immer wenn mich auch so die anderen, ich habe halt immer auch so, ich bin halt total eingeschüchtert auch. Ja.
Du hast dann auch von Verfolgungsgefühlen gesprochen, ne? Magst du mal erzählen, wann das genau angefangen hat mit dem Verfolgen? Also Verfolgungswahn, diese Verfolgungsgefühl, sich umgucken zu müssen, dass es vielleicht jemand erkannt hat oder ne, dieses ganze Verfolgungswahn.
Ja, hat eigentlich auch, ist eigentlich schon mit der Jugend dann eigentlich nachdem schon, also von diesem Fasnacht an eigentlich, habe ich so immer dieses beobachtet fühlen, ja.
Also hast du das Gefühl
Habe
gehabt,
ich
dass
aber auch viel durch den Missbrauch von meinem Onkel halt einfach, ne?
hast du noch das Gefühl, dass andere dich beobachten, verfolgen, kontrollieren?
Ja, teilweise schon, ja. Ja, doch. Doch, doch, habe ich. Ja, habe ich.
Wurdest du, wenn du, also wenn du das diese Wahrnehmung hast,
Ja.
bist du da ernst genommen, wenn du da jemandem was davon erzählst?
Nee, die meisten erklären mich eigentlich immer nur für total panisch und verrückt. Und ich habe sie nicht mal alle. Und ich bin viel zu paranoid.
Wie gehst du heute mit diesen paranoiden Gedanken um?
Ja, ich sag mir, ich versuche mir immer zu sagen, dass es in meinem Kopf ist. Und das ist nicht so. Also ich habe zum Beispiel so, also ich habe auch manche Sachen, wo ich total eingeschränkt bin. Zum Beispiel, ich kann zum Beispiel nirgendwo draußen, wo ich nicht weiß, wo ich bin, wenn ich irgendwo bin, wo unbekannt ist, kann ich nicht auf Toilette gehen. Dann halte ich das 12, 13, 14 Stunden ein. Ich habe mir da schon mehrmals so einen fetten Harnwegsinfekt geholt, weil ich immer denke, da sind Kameras oder da guckt einer irgendwo drüber, drunter, durch.
Was war denn dein schlimmster Flashback, den du jemals hattest und was hat ihn ausgelöst?
Der allerschlimmste Flashback war, als ich dieses körperliche Wiedererleben hatte. Das war, als ich ja generell gerade komplett zusammengebrochen bin und nicht wusste, also ich bin ja wirklich über einen langen Zeitraum so Stück für Stück auseinandergefallen. Es hat immer weniger funktioniert. Es hat so im September ungefähr angefangen, dass ich gemerkt habe, oh, ich wäre total unruhig. Dann habe ich irgendwann da gesessen mit meiner Oma und mit meinem Papa und habe mit denen mein komplettes Leben reflektiert und habe gesagt, ich verstehe das nicht. Ich meine, ich habe schon viel Mist gebaut, aber irgendwie habe ich doch dann trotzdem immer irgendwie die Kurve gekriegt und ich wollte doch eigentlich auch nie jemandem was Schlechtes und dass das auch alle immer, das alles immer so, ich habe das halt so alles überhaupt gar nicht mehr verstanden und auch nicht verstanden, warum ich das jetzt auf einmal alles nicht mehr verstehe. So, und dann ging es dann weiter, dass ich mich ja dann immer mehr aufgekratzt habe und dann ging es weiter, dass ich, dann hat mein Kopf, der hat halt immer mehr ausgesetzt. Ich habe dann, wollte mit meinem Vater Pizza machen. Wir wollten Pizza belegen und ich konnte das einfach nicht mehr. Ich wusste nicht mal, wie ich die Sachen, die Zutaten, die ich jetzt hier neben mir habe, wie ich die, also so, ging einfach nicht mehr. Und es war so schlimm für mich gewesen. So, und dann halt, wie gesagt, dann nach einer Zeit halt, ich dachte, dann kam ja erst noch Silvester, dann dachte ich, ach, nach Silvester, dann wird es besser, neues Jahr, neues Glück und dann wird es ja immer rapide und nur noch schlimmer. Dann bin ich in die Psychiatrie, also erst im Hausarzt, der hat mich dann in die Psychiatrie überwiesen, weil ich mich so aufgekratzt habe und weil ich so komische Symptome gezeigt habe und der mir halt nicht mehr helfen konnte. Und dann habe ich in der Psychiatrie auch erst nichts von meinem Trauma erzählt, weil ich es immer noch nicht. Ich weiß das ja schon immer. Warum soll ich das auf einmal erwähnen? Ich habe wirklich nicht gedacht, dass es irgendwas damit zu tun haben könnte, dass ich jetzt so auseinanderfalle. Und dann auf einmal war es abends, als ich zu Hause in meinem Bett gelegen habe und versucht habe, irgendwie klarzukommen. Und dann habe ich die Augen zugemacht und auf einmal ging alles von vorne los. Ich habe meinen Onkel, wie als würde er auf mir liegen. Er war halt auch nicht gerade leicht gewesen. Er war ziemlich groß und oder ist ziemlich groß und stämmig. Und die Zunge, alles, ich habe alles wieder von vorne gespürt. Und das war der Moment, wo mir erstens bewusst wurde, was mich gerade scheinbar erwischt. Und zweitens auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt nicht aufhört, irgendwie, also das war der Grund, also der Punkt, wo ich gesagt habe, ich steige aus. Wenn es nicht aufhört, weil ich wusste überhaupt gar nicht, also, dass sowas geht überhaupt. Und ich bin da auch überhaupt gar nicht rausgekommen. Ich konnte nichts machen, ich konnte nichts machen. Ich habe da gelegen, wie gefesselt.
Schlimm.
Also das, ja, das war wirklich, und ja, das war wirklich das Allerschlimmste an diesem ganzen, dieser körperliche Flashback, und du kommst da einfach halt nicht weg.
Okay. Gibt es etwas, das du dir selbst noch verzeihen musst?
Meine Jugend. Ich muss mir einfach sagen, dass es einfach alles kaputte, gestörte, getriebene Anteile waren. Und ich weiß auch, dass ich das so nie gemacht hätte, aber ich gebe mir einfach voll die Verantwortung dafür. Ich habe das einfach so tief in mir drin, dass ich das so verdient habe auch. Und das tut mir halt auch so leid. Und ich hoffe, dass ich mir das irgendwann verzeihen kann, dass ich mir irgendwann sagen kann, dass es nicht. Dass es nicht zu mir gehört.
Danke, dass du dich diesem
Ich
Thema.
richtig Gänsehaut,
Ja.
hey.
Ja, glaube ich.
Das ist wirklich so, weil das ist so schade halt. Und das ist dann auch so, als würde ich über jemand anders sprechen und dann tut mir das so leid. Dabei bin ich das ja eigentlich.
Ganz genau. Danke, dass du dir diesem Thema so offen wiedergestellt hast. Danke für
Ich
dein
danke, dass
Dank.
du uns die Stimme gibst, mir die Stimme gibst.
Danke für dein Vertrauen, deine Kraft und deine Wahrheit, ne? Weil
Ja.
die Wahrheit ist, das ist deine Wahrheit.
Ja.
Nicht die Wahrheit.
Genau, richtig,
Das ist
ja.
deine Wahrheit, wie du es empfunden hast, was du bisher
Genau.
weißt. Und an euch da draußen, Leute, wieder, wenn ihr betroffen seid oder jemanden kennt, der es ist, ihr seid nicht alleine. In den Beschreibungen findet ihr Hilfsangebote. Bitte gebt euch selbst einen Raum und vergesst nicht, es ist nicht eure Schuld.
Ja.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke.
Danke.
Hey Leute, ich bin's, euer Vitus, und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Xarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.